Da sind wir wieder beim Chancen im Blick Podcast von Olaf Inderbeek, dem Bundestagsabgeordneten hier aus Bochum. Mein Name ist Leon Beck und mir gegenüber sitzt Olaf Inderbeek. Hi Olaf.
Hallo Leon, schön, dass wir wieder zusammensitzen.
Ja, finde ich auch. Wir haben heute ja auch ein ganz, ganz spannendes Thema für Liberale, nämlich, worüber wollen wir sprechen?
Über den unkomplizierten Staat.
Ist das schon so ein Begriff, der sich gegenseitig ausschließt, unkompliziert und Staat?
Naja, in Deutschland ist das vielleicht ab und an mal so, aber ich glaube, davon sollten wir abkommen, weil der Staat ist ja nun eher der Dienstleister für den Bürger und der Bürger sollte nicht der Bittsteller beim Staat sein. Und ich glaube, wenn man das abstellt, dann hat man eine Menge gewonnen und man kriegt vor allen Dingen eine Menge neues Denken da rein und viele neue Wege, an die wir vielleicht noch gar nicht glauben.
Das klingt auf jeden Fall optimistisch und gleichzeitig zeigt das ganz gut, wie Liberale auf den Staat schauen. Du warst ja, bevor du in den Deutschen Bundestag eingezogen bist, Unternehmer. Vielleicht kannst du ja ganz kurz deine zwei prägendsten Erlebnisse mit der deutschen Bürokratie vielleicht einmal als Unternehmer und dann einmal als Abgeordneter erklären. Was hast du da erlebt?
Das geht beides, glaube ich, einher, weil ich glaube, wenn man erstmal in den Deutschen Bundestag kommt, stellt man fest, dass es Geräte gibt, die ganz wichtig sind, die überhaupt nicht mehr wichtig waren. Also ich kann mich gut daran erinnern, dass ich in den ganzen 5 bis 10 Jahren vor der Abgeordnetentätigkeit, also geht so bei 2007 los, ne? Eigentlich kein Faxgerät mehr benutzt habe. Und als ich in den Bundestag kam, merkte ich auf einmal, dass das Faxgerät das Wichtigste überhaupt ist. Und um das zu bestellen, musste ich ein Fax schicken. Und ich habe dann die Verwaltung angerufen und gefragt, wie soll ich denn ein Fax schicken, wenn ich ein Faxgerät bestellen will? Und das Problem war, man hat mir wirklich geantwortet, nein, Sie können mir keine E-Mail schicken. Suchen Sie sich ein Büro, wo noch ein Abgeordneter ist, der noch ein Faxgerät hat, weil nur mit einem Fax können Sie ein Faxgerät bestellen. Fand ich unglaublich. Und die zweite Geschichte, auf die du bestimmt angespielt hast, weil du sie auch schon kennst aus der Vergangenheit, ist sicherlich die Geschichte, warum sollte man eigentlich im Bundestag auch digitalisieren, ja, einfach weil so ein Schlüsseldienst einfach so nicht existieren sollte. Ich habe gedacht, das ist wirklich 50er Jahre. Da werden noch diese kleinen rosanen Karteikarten in A5 wirklich genommen. Die werden wirklich mit einer Schreibmaschine, ich weiß nicht, ob noch viele andere Hörer wissen, was das ist. Das ist so ein Gerät, da drückt man so auf die einzelnen Tasten und dann schreibt diese Maschine. Ja, das ist wirklich unfassbar. Und wird da auch wirklich noch in aller Form gelebt und da muss man auch noch wirklich für alles unterschreiben und alles quittieren und ich glaube, das ging alles sehr viel besser, wenn wir alles mehr digitalisieren würden.
Du hast ja gerade auf die Schlüsselstelle im Bundestag angespielt, ne? Nur um die Hörerinnen und Hörer mitzunehmen. Das ist ja wirklich eine Geschichte, weil du gerade ja auch gesagt hast, ich habe sie schon mal gehört, die man sich gerne erzählt, um zu zeigen, wie verrückt die deutsche Bürokratie manchmal ist, ne?
Absolut, in der Tat. Also erstmal, wenn man natürlich sieht, wie viele Menschen dort beschäftigt sind, weil klar, es gibt natürlich bei 700 Abgeordneten und ganz vielen Büros natürlich eine Menge Schlüssel, die zu verwalten sind, gar keine Frage. Aber wie man das macht, ne? Also in diesen Stahlkästen und da Karteikarten sammelt und die dann raussucht und wirklich am schönsten war eine Geschichte, eine Abgeordnete, die ihre Schlüssel abgeben musste, die wirklich reinkam und sagte, ich habe hier 5 Schlüssel für Sie und der guckt auf die Karte und sagte, nee, Sie haben aber nur 4. Und sie sagte, aber ich habe doch hier 5 Schlüssel in der Hand, die gehen auch alle. Nein, das geht nicht, weil hier stehen nur 4. Und das ist dann wirklich so eine Geschichte, wo man sagt, naja, ein bisschen Modernisierung würde auch dem Deutschen Bundestag nicht schaden.
Wir schauen ja mal auf den Staat als Ganzen. Wir erleben ja grundsätzlich in unserem Alltag immer mal wieder solche kleinen Fallstricke, die Bürokratie uns stellt. Was ist denn deine Vision von einem unkomplizierten Staat, der dann wirklich jedem Bürger entgegenkommt und für den Bürger da ist?
Naja, wir brauchen da schon eine gewisse Reform, oder sagen wir andersrum, eine weitreichende Reform eines unseres Föderalismus und unserer Verwaltung. Mhm. Und da müssen wir schon dran arbeiten. Und da gibt's auch eine Menge Ideen zu, die man da umsetzen könnte. Wir brauchen da, glaube ich, einen Wandel insgesamt in der einzelnen Mentalität, die wir an den Tag legen. Und deswegen schlagen wir beispielsweise vor, wirklich zu überlegen, was ist denn modern und was ist wirklich handlungsfähig und auch machbar für uns und wie kann man beispielsweise eine Lösung auch für 16 Bundesländer anstreben, die einheitlich ist und nicht jedes Bundesland hat dann praktisch eine eigene EDV-Lösung für ein Problem, sondern dass wir es schon versuchen zu vereinheitlichen. Dafür brauchen wir natürlich ein Ministerium auch für digitale Transformation, gar keine Frage, um solche Prozesse sozusagen einzuleiten und auch kohärent, also einheitlich sozusagen zu gestalten. Und ich glaube, dadurch kann man eine Menge einsparen. Und da ist ja dann unsere Idee einer sozusagen dann auch digitalen Dividende, wo man wirklich sagen kann, jawohl, wenn wir dort Geld einsparen durch Digitalisierung, dann möchten wir Liberale aber auch, dass es wieder in ganz wichtige Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens, wie beispielsweise der Bildung von Kindern, wieder eingesetzt wird, weil es frei geworden ist, weil es einfach billiger ist, auf viele bürokratische Prozesse zu verzichten.
Genau, also du sagst quasi, man braucht auch Anreize innerhalb der Bürokratie, um da dann wirklich mehr Effizienz zu gewinnen.
Ja, anreizseitig für jede Art der Verwaltung. Also nicht nur für die Politik, die Prozesse ja zu gestalten hat, sondern auch für die Menschen, die da sitzen und vor allen Dingen immer wieder auch darauf zu gucken, wie hoch wird denn die Rendite dieses oder die Dividende eigentlich in diesem Jahr sein? Und wo können wir eigentlich noch mehr Dividende holen außerhalb des Haushalts, was uns dazu befähigt, sozusagen mehr Geld in Wissensbereiche unserer Gesellschaft reinzustecken, um sie insgesamt zu stärken? Weil ich glaube, Politik ist nicht was Kurzfristiges. Politik ist was Langfristiges und wir müssen auch langfristig in junge Generationen auch wirklich investieren und damit tun wir uns dann wesentlich leichter.
Kommen wir mal zu einem sehr ernsten Thema. Viele sagen ja, Liberale wollen gerne den Nachtwächterstaat, ne, der zumindest dafür sorgt, dass man einigermaßen sicher auch durch sein Leben gehen kann. Jetzt haben wir gerade zwei große Krisen erlebt, eine lange Krise, die auch noch etwas andauert, das ist ja die Corona-Pandemie. Mhm. Da können wir vielleicht einmal drüber sprechen, wie es damit Hilfen, die der Staat mehr oder weniger bürokratisch versucht auf den Weg zu bringen. Und die zweite Krise ist eine der jüngsten Zeit, nämlich die Hochwasserkatastrophe, auch hier in Nordrhein-Westfalen, ist sehr prägend gewesen. Was ist deine Erwartung an einen Staat in einer solchen Situation? Einerseits natürlich, was auch so gewisse Warnsystematiken angeht, aber eben vor allem auch die Frage nach Hilfen. Also in der Corona-Pandemie, wir haben ja auch mit vielen betroffenen Unternehmerinnen und Unternehmern hier in Bochum gesprochen, hat das ja nicht so gut funktioniert.
Nein, was wir brauchen ist in der Tat einen flexiblen und einen schlanken Staat, der wirklich auch schnell auf bestimmte Situationen sich einstellen kann und reagieren kann. Das tut unser Staat natürlich nicht. Also wenn wir uns die Corona-Krise einmal anschauen und sagen, okay, da ist versucht worden, Unternehmen zu helfen, ich sage das extra sehr neutral, sicherlich hat man vielen auch geholfen. Die Frage ist immer, in welcher Zeit und wann. Das hätte alles sehr viel schneller gehen müssen und vor allen Dingen auch sehr viel unbürokratischer. Nordrhein-Westfalen hat das schon versucht, mit der Soforthilfe relativ schnell und unbürokratisch zu lösen. Da muss man halt hinterhergehen und sagen, okay, dann prüfen wir halt hinterher, was ich auch okay finde, weil der Staat soll in erster Linie der Gesellschaft dienen und auch den Unternehmen, damit sie eben wirklich gut arbeiten können, ihre Arbeitsplätze schützen können und möglichst viel dann auch irgendwann erwirtschaften können, um Steuern zu zahlen an den Staat. Und insofern, glaube ich, müssen wir dort wesentlich schneller und flexibler werden. Das war keine Glanzleistung, kann man eins zu eins auf die Katastrophenhilfe jetzt übertragen. Dort hatte man aber schon mal, Gott sei Dank, einen Fonds aufgelegt in der Vergangenheit, den man sofort wieder von seinem Mechanismus her aktivieren konnte. Und genau sowas brauchen wir im digitalen Bereich. Dann ist der Staat auch einfach wehrhafter und auch die Bürger und Unternehmen können sich eigentlich schneller darauf verlassen, dass ihnen geholfen wird. Und es gibt auch bestimmte Konzepte, die man einfach hätte anders lösen können.
Ne? Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wie macht man es denn konkret?
Naja, beispielsweise hatten wir den Vorschlag einer negativen Gewinnsteuer für die Unternehmen. Mhm. Ne? Also den Unternehmen, denen es wirklich gut ging vor der Krise, die wirklich in was reingeschlittert sind. Also viele gastronomische Betriebe, auch Restaurants, Hotels, da muss man ganz klar so sagen, da wäre es natürlich ein Riesenvorteil gewesen, wenn man die Gewinne sozusagen hätte, ne, die man bezahlt, die Steuern, die man auf Gewinne bezahlt hat in den vergangenen Jahren, jetzt auch einfach sich hätte negativ auszahlen lassen können vom Finanzamt. Das wäre um Weiten schneller gewesen, weil das Finanzamt kennt alle Zahlen, das Finanzamt kennt auch alle, das kennt sogar das Bankkonto, von dem überwiesen wird. Das heißt, man hätte das ohne weiteres wesentlich unbürokratischer an einer einzigen Stelle lösen können und man hätte nicht zig Möglichkeiten von Soforthilfe über Corona-Hilfe 1 bis 3 bis KfW-Darlehen und weiß der Teufel was spielen müssen, weil da hätte man wahrscheinlich 75% der gesamten Unternehmerschaft rausgehabt und schon bezahlt gehabt und zufrieden gehabt und auch sofort mit dem versorgt, was sie gebraucht haben, nämlich frisches Geld, und hätte sich um die anderen 20-25% kümmern müssen, die vielleicht keinen Gewinn gemacht haben, die aber trotzdem eine Lebensberechtigung auf dem Markt haben. Und den hätte man dann natürlich immer noch etwas längerfristiger helfen können. Aber man hätte so die ersten Probleme schnell vom Tisch gehabt.
Und es wäre wahrscheinlich auch am Ende des Tages fairer und auch gesünder für unsere Wirtschaft gewesen, oder?
Naja, jetzt haben wir das Problem, dass Olaf Scholz ungefähr 120 Milliarden für solche Hilfspakete zur Verfügung gestellt hat in einer Linie und davon erst 50.000 abgeflossen sind, 50 Milliarden. Und das liegt natürlich daran, dass natürlich viele einzelne Hilfsprojekte oder Hilfsfonds, die wir auflegen, auch am Markt völlig vorbeigehen.
Die Solo-Selbstständigen zum Beispiel, das war ja noch ein weiterer Bestandteil dieser Debatte, denen hätte das ja auch so ohne weiteres jetzt nicht geholfen, aber viele haben da von denen einen Unternehmerlohn beispielsweise.
Ja,
aber
das ist ja auch völlig weltfremd gewesen, was wir da gemacht haben. Mhm. Also sie dürfen davon ihre Miete bezahlen, sie dürfen davon irgendwie Kredite bei der Bank bezahlen, aber sie dürfen auf keinen Fall in den Supermarkt gehen und sich dafür eine Dose Cola kaufen. Das geht gar nicht. Also ich finde gerade bei Solo-Selbstständigen, da muss man auch wirklich anders rangehen und auch anders denken. Die Leute verdienen meistens ihr Geld durch ihren Kopf, durch ihre Ideen, durch ihre frischen Ideen, die sie haben, und da muss man versuchen, die Leute so frei wie möglich zu halten. Die haben halt nicht einen großen Maschinenpark, den sie unterhalten müssen. Gott sei Dank für viele. Aber da herzugehen und zu sagen, du darfst nur sozusagen Kosten bezahlen, die für fremde Anbieter sozusagen sind, ist weltfremd.
Ich nehme einfach mal hier so ein Schlagwort heraus, was ich bei der FDP-Bundestagsfraktion gelesen habe. Die Behörde als One-Stop-Shop. Also gerade im Bereich der Digitalisierung werden wir ja quasi überrannt mit schönen, ja, fast schon Neologismen in unserem Sprachraum zumindest. Aber vielleicht erklärst du mal mit deinen Worten, was das bedeutet, dass eine Behörde ein One-Stop-Shop ist.
Ja, also das ist eigentlich sehr einfach zu erklären. Ich gebe einmal meine Daten und gebe die dann für verschiedenste Sachen frei. Das möchte ich übrigens betonen, das ist nämlich auch wichtig, weil ich möchte gerne, dass ich weiß, was mit meinen Daten passiert. Und wenn ich zu einer Behörde gehe, die mir sagt, okay, du kannst mit deinen Daten, mit der Freigabe gibst du einmal deine Daten in einen Antrag und alles andere läuft dann von selber. Das heißt, einzelne Behörden können auf diese Daten zugreifen, weil ich es freigegeben habe, dann finde ich das völlig in Ordnung. Dann ist es von mir aus auch datenschutzmäßig gelöst, weil ich eine eigene Willensentscheidung treffe, jawohl, ich möchte diese Daten gerne freigeben. Das macht vieles einfacher, weil ich schreibe wirklich nur einmal und ich muss nicht zu 5 verschiedenen oder 6 oder 7 verschiedenen Ämtern, um eine Sache zu beantragen. Und das soll es sehr viel einfacher machen. Nordrhein-Westfalen ist ein gutes Beispiel. Ich kann mittlerweile ein Gewerbe in Nordrhein-Westfalen rein digital am Rechner anmelden, innerhalb von 24 Stunden, indem ich genau diesen Weg gehe.
Ein Traum. Also ja, ein werden Traum sich jetzt wahrscheinlich viele denken. Also da an dieser Stelle ganz liebe Grüße an Herrn Professor Pinkwart, unseren Wirtschaftsminister hier in Nordrhein-Westfalen. Der ist ja, glaube ich, wirklich mit dieser Idee da reingegangen. Ihr macht mir das jetzt fertig. dass man das in so einer kurzen Zeit.
Ja, aber ich glaube, anders geht das auch nicht. Also ich glaube, wenn man erstmal die erste Frage stellt in einen Raum, wo verschiedene Behörden sitzen und sagt, ich habe da eine Idee, also ich möchte, dass einer etwas in eine Maske eingibt und dann wird das alles weiter transferiert zu euch und ihr kümmert euch drum und meldet euch in kürzester Zeit bei dem wieder zurück, dass alles okay ist. Dann werden die erstmal sagen, es geht nicht. Das funktioniert nicht. Nein, das funktioniert nicht. Und ich glaube, die Herangehensweise ist, nicht zu fragen, was nicht funktioniert, sondern die Frage zu stellen, wir wissen, dass es schwer ist, aber wie geht das? Mhm. Und unsere Aufgabe ist, genau das zu versuchen. Wie geht es uns insgesamt, das Leben leichter zu machen?
Die Einsparung von Bürokratie ist ja auch immer so ein Querschnittsthema, würde ich fast schon sagen. Da haben wir jetzt gerade schon über Krisen gesprochen, wir haben über Wirtschaftspolitik gesprochen, wir haben für Erlebnisse, die auch einzelne Bürgerinnen und Bürger haben, gesprochen. Wie sieht es denn aus im gesamten Bereich der Arbeitswelt, Fachkräfte als Stichwort? Wie kann man dadurch das Einsparen von Bürokratie etwas erreichen?
Also ich sage mal, in den nächsten 10 Jahren werden in der Verwaltung der Stadt Bochum 25% der Arbeitsplätze schlicht und ergreifend in den Ruhestand gehen. Und das bedeutet, wenn man den Fachkräftemangel jetzt so ernst nimmt, wie er ist, dass wir diese Stellen gar nicht mehr in der Lage sind, überhaupt besetzen zu können. So, und das heißt, wir brauchen andere Arbeitsmechanismen, um trotzdem Bürgerleistung zu erbringen. Und zwar vielleicht sogar noch schneller und besser. Und das schaffe ich natürlich durch Digitalisierung, indem ich Arbeitsplätze rundum durchdigitalisiere und einfach sage, okay, ich brauche denn auch von vornherein weniger Mitarbeiter, weil ich sie auch nicht habe auf dem Markt und kann trotzdem moderner und schneller für den einzelnen Bürger und für Unternehmen arbeiten. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass Unternehmen insgesamt natürlich durch wegfallende Regulation oder durch wegfallenden Papierkram, Bürokratisierung, alleine am Rechner auch sehr viel Zeit einsparen. Mhm. Diese Zeit natürlich für sinnvolle Arbeiten einsetzen können. Und diese sinnvollen Arbeiten, die gemacht werden, sind meistens gewinnbringend, sozusagen dann auch steuerpflichtig. Also so wird da ein runder Schuh draus, warum Digitalisierung eigentlich sehr wichtig ist für die Gesellschaft, weswegen wir sehr viel weniger Angst vor der Digitalisierung haben müssen, weil wir einfach auch über einen Wegfall der Babyboomer-Generation irgendwann reden müssen und das auffangen müssen und wir auch weiteres erwirtschaften müssen, Stichpunkt Rente etc. pp.
Auffangen ist vielleicht auch nochmal ein gutes Stichwort, wenn wir nochmal ein bisschen zurückspringen zu der Corona-Krise beispielsweise. Wenn in einer solchen Situation natürlich einzelne Unternehmen besonders schlecht dastehen, denen brechen dann Aufträge weg, dann ziehen sie vielleicht selber Aufträge zurück, dann haben ja gerade, glaube ich, Investitionen der öffentlichen Hand einen wichtigen Stabilisierungseffekt. Gibt es da ein Problem in dem Bereich,
wo der Staat liefern muss? Das gibt es sicherlich nicht in jeder Kommune, aber in einigen Kommunen natürlich schon. Wir hören immer wieder Beschwerden von Handwerksbetrieben in unterschiedlichsten Kommunen unseres Landes, die sagen, der Staat zahlt einfach schlecht.
Zu wenig oder zu spät?
Er zahlt einfach zu spät oder er hat lange, lange Zahlungsziele, wo schon in Ausschreibung steht, 90 Tage Ziel oder wie auch immer. Und ich finde, da sollte der Staat mit gutem Beispiel vorangehen. Ich glaube, das sollten wir uns als allererstes leisten, dass die Handwerker, die Leute, die Dienstleistungen oder auch produktive Sachen für den Staat erbringen, wirklich auch bevorzugt bezahlt werden, damit genau dieses Steuergeld, was man dafür aufwendet, auch schnell wieder in die Wirtschaft fließt und nicht noch beibehalten wird, um irgendwelche Sparkassenkredite oder wie auch immer zwischen zu finanzieren.
Ja, vielleicht noch ein Themenbereich, der vor allem, glaube ich, bei vielen Arbeitgebern jetzt auf offene Ohren stößt. Wie sieht's denn aus mit der Vorfälligkeit bei der Abführung für die Sozialversicherungsbeiträge? Also das ist ja immer ein spannendes Thema. Vielleicht, wie hast du das selber erlebt und was ist da ein Lösungsansatz, den du dir vorstellen kannst?
Also in erster Linie ist es nervig, weil wenn ich mir vorstelle, dass ich 24 Mal für einen Mitarbeiter im Jahr die Sozialversicherungsanmeldung ausfüllen muss, dann ist das einfach nervig, nur weil es vorschüssig ist. Das ist sehr schön für die Sozialversicherungskassen, aber ich glaube, weder der Arbeitgeber Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer haben da groß was von. Das heißt, es wäre überhaupt kein Vertun, einfach zu sagen, wir machen es jetzt wieder nachschüssig, wie es früher schon mal war. Das würde eine enorme Menge an Bürokratie sparen, weil ich hätte nur noch die Hälfte an Meldungen abzugeben, nämlich 12 im Jahr für 12 Monate. Und ich halte das für absolut erstrebenswert und glaube auch, das sollten wir uns leisten. Und das können wir uns auch leisten, weil es ja Sozialversicherungsbeträge sind, die der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sozusagen einzahlen. Und ich glaube, da müssen wir schon sehr darauf achten, dass wir das ordentlich und schnell und unbürokratisch über die Bühne kriegen.
Unbürokratisch, ein Traum von einem Wort, leider oftmals nur ein Traum und nicht Realität. Aber es gibt ja dann doch noch Menschen, die dafür arbeiten, im Deutschen Bundestag, um Bürokratie abzubauen. Das ist, glaube ich, noch ein weiterhin dickes Brett, das man bohren muss. Hat mich sehr gefreut, da nochmal mit dir drüber zu sprechen. Und vielleicht möchtest du nochmal ein paar abschließende Worte?
Ja, ich möchte nur sagen, wir dürfen auf keinen Fall davor zurückschrecken, dieses Thema wirklich uns vor die Brust zu nehmen, weil es ist ein wichtiges Thema, es ist für uns zukunftswichtig. Und auch dadurch kann Wirtschaft gesund wachsen, ne, weil es einfach aus einem Prozess heraus eine Innovation gibt, die uns in den Stand setzt, schneller, effektiver und besser zu arbeiten. Und das gesamte System zwischen Staat und Bürger zu entspannen, dazu trägt es zusätzlich bei. Es trägt viel Ärger ab. Es wird Akzeptanz und Respekt wieder den Mitarbeitern gegenübergebracht, weil man sich gegenseitig wieder bei der Arbeit unterstützen kann, das auch gut findet. Und ich glaube, es ist ein schönes Ziel, auf das wir hinarbeiten sollten und wovon wir uns auch nicht abbringen lassen wollen. Das heißt, top digitale Transformation. Es muss losgehen und es muss mit allem, was wir haben, losgehen, damit wir den Anschluss nicht verlieren.
Amen. In diesem Sinne.
Genau. Danke.
Tschüss.
Tschüss.